Ersetzen wird uns die KI als Menschen hoffentlich nicht. Wir werden als Spezies weiterhin erhalten bleiben. Wir müssen eben schauen, wie wir jetzt mit diesem Geist, den wir aus der Flasche gelassen haben, umgehen.
Schmerzmedizin konkret. Der Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin mit Dr. Silvia Maurer, Fachärztin für Anästhesiologie, spezielle Schmerztherapie, Palliativmedizin, Psychotherapie und chinesische Arzneimitteltherapie. Klar, praxisnah, evidenzbasiert.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Haben Sie heute schon mit Ihrer Arztpraxis geplaudert? Oder war es vielleicht ein Chatbot? Die künstliche Intelligenz ist in der Medizin nicht mehr wegzudenken. Sie vereinbart Termine, schreibt Arztbriefe, wertet Röntgenbilder aus und schlägt auch Therapien vor. Schon heute fragen viele vor dem Arztbesuch die KI. Sie tippen ihre Symptome in eine App und die Diagnose kommt in Sekunden. Klingt nach Fortschritt, wirft aber für uns alle riesige Fragen auf. Wo landen all diese mit KI erzeugten Daten? Wer schützt meine Daten, wenn diese in Praxis oder Klinik mithilfe der KI erworben wurden? Wie sieht das aus Sicht des Juristen mit Chatbots aus, die zum Beispiel als Begleiter bei Depressionen eingesetzt werden? Was ist eine Cloud? Wie weit geht die Überwachung mit der KI? Und was bedeutet das auch fürs Arbeitsrecht? Ja, heute schauen wir erneut hinter die Kulissen, was rechtlich beim Einsatz von KI zu beachten ist, wie KI unseren Medizinbetrieb verbessern kann, ohne dass der Mensch und seine Rechte dabei auf der Strecke bleiben. Und dafür begrüße ich erneut unseren Experten, Professor Dr. Jörg-Heinz Uwe Dettling. Er ist Rechtsanwalt in Stuttgart, seit 2019 Honorarprofessor an der Universität Hohenheim in Stuttgart mit Vorlesungen zum KI-Recht und Digitalrecht und zum Gesundheitswirtschaftsrecht. Lieber Herr Professor Dettling, schön, dass Sie wieder dabei sind.
Guten Tag. Danke für die erneute Einladung.
Ja, und wir reden von einer digitalen Infrastruktur, die notwendig ist, um den Einsatz von KI-Systemen für jegliche medizinische Anwendung zu ermöglichen. Nur dann können diese Systeme auch zuverlässig funktionieren, die persönlichen Daten geschützt werden. Doch was heißt das? Und da fallen eben solche Begriffe wie Cloud, Chatbot und. Wir hatten ja schon mal über Chatbots gesprochen, aber was ist denn jetzt eigentlich wirklich so ein Chatbot? Was bedeutet das und wie wird er denn sinnvoll eingesetzt?
Tja, Cloud, Chatbot, KI, das ist natürlich ein technisches Wunderwerk, eine technische Meisterleistung, etwas, was natürlich aber auch sehr viel Rechenkapazität erfordert. Und diese Rechenkapazität hat natürlich nicht jeder Laptop, sondern dafür brauche ich große Rechenzentren. Das heißt letztendlich große Serverfarmen. Und die hat natürlich nicht jeder Arzt bei sich in der Praxis stehen. Das geht schon von den Räumlichkeiten her nicht. Das heißt, viele KI-Anwendungen bedürfen einer so großen Rechenleistung, dass man hier nur mit externen Serverbetreiber, Rechenzentrumsbetreiber zusammenarbeiten kann. Und das ist die Cloud. Wir hatten ja in der ersten Folge schon von den Buzzwords gesprochen, die gerne in der IT-Branche verwendet werden. Cloud hat also nichts mit Wolken zu tun, sondern das sind sehr physische Geräte, das sind einfach nur Server, das sind einfach nur Computer mit riesigen Rechenleistungen, mit riesigen Datenspeicherkapazitäten. Die werden natürlich nicht von den Arztpraxen, von den Krankenhäusern selber betrieben, sondern von sonstigen Betreibern. Und diese Betreiber haben natürlich Zugriff auf all das, was auf ihren Servern gespeichert wird. Und deswegen haben wir hier natürlich den Konflikt. Auf der einen Seite natürlich diese modernen, hochleistungsfähigen Tools und Werkzeuge hier einzusetzen, auch den Patienten zur Verfügung zu stellen, zugänglich zu machen. Auf der anderen Seite aber ihre Daten hier zu schützen. Und es war insbesondere im Krankenhausbereich lange Zeit umstritten und unterschiedlich geregelt, auch in den Landeskrankenhausgesetzen unterschiedlich geregelt, ob beispielsweise Krankenhäuser Patientendaten in der Cloud speichern dürfen, das heißt auf Servern von Betreibern von Rechenzentren speichern dürfen, oder ob sie ihre Patientendaten immer auf eigenen Servern on-premise, wie man so sagt, im Krankenhaus selber speichern müssen. Wir haben in den letzten Jahren hier eine Regelung in SGB Römisch 5 bekommen, die sagt, die Cloud-Speicherung ist zulässig, aber natürlich nicht ohne weiteres. Der Datenschutz muss gewährleistet sein und das bedeutet beispielsweise, dass die Server innerhalb der Europäischen Union physisch sein müssen und auch sonst müssen die Server natürlich entsprechend sicher sein. Die Daten müssen sicher sein, die dürfen da nicht verschwinden. Es muss gewährleistet sein, dass nur befugte Personen dann Zugang zu diesen Daten bekommen und all das ist geregelt in Bestimmungen des SGB Römisch 5 über den Datenschutz und über die Nutzung von Cloud-Server-Diensten durch Leistungserbringer in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und diese Bestimmungen sehen auch wiederum vor, eine genaue Detaillierung der Anforderungen durch eine bestimmte Verordnung. Diese Verordnung ist inzwischen auch erlassen worden. Also wir haben Bürokratie, ja, die sehr genau regelt, unter welchen Voraussetzungen Cloud-Server sicher sind und eingesetzt werden dürfen. Aber das dient natürlich letztendlich dem Patientenschutz, dient dem Datenschutz, dient dazu, dass Server, die von dritten Cloud-Server-Betreibern zur Verfügung gestellt werden, genauso sicher sind, wie wenn die Server von dem Krankenhaus oder von der Arztpraxis selber betrieben werden würden, wie wenn also die Daten auf den eigenen Rechnern, eigenen Computern der Arztpraxis des Krankenhauses gespeichert wären.
Und die Patienten müssen jetzt natürlich, denke ich, auch darüber aufgeklärt werden, wie das funktioniert mit diesen Clouds oder mit so einem Chatbot und was ist da wichtig, was muss da aufgeklärt werden?
Also hier haben wir natürlich einen großen Bereich, in dem vor allem die Datenschutzbeauftragten sich tummeln. Wir haben ja generell im Datenschutzrecht die Anforderungen an die Aufklärung der Patienten. Sie kennen die seitenweisen Aufklärungsschreiben, was man dann alles sehr sorgfältig durchliest als Patient, alles vollständig versteht und dann nach intensiven Verhandlungen mit der Arztpraxis dann letztendlich dann akzeptiert und unterschreibt. Erforderlich sind auch entsprechende Datenschutzkonzepte, die müssen dargelegt werden. Also letztendlich ist das halt die Idee unseres Datenschutzrechts, dass man den Datenschutz sehr ernst nimmt, dass man von vornherein sicherstellt, dass die Daten sicher sind. Das Einverständnis der Patienten, insbesondere auch bei Privatpatienten, muss dann eben schriftlich auch eingeholt werden. Die Patienten müssen unterschreiben, müssen ihr Einverständnis erklären. Im gesetzlichen Bereich haben wir das mehr gesetzlich geregelt, aber immer unter der Voraussetzung, dass man eben die Daten nach den sehr detaillierten, sehr strengen Bestimmungen verarbeitet. Also insofern, das ist einfach Datenschutz nach wie vor live. Der Datenschutz wird nicht einfacher durch KI, sondern eher noch komplizierter. Aber man kann einfach nur generell sagen, KI ändert nichts an den hohen Anforderungen an den Datenschutz.
Jetzt haben Sie ja gesagt, das Ganze wird in einer Cloud gesichert und dann gibt es eine Verordnung. Und diese Cloud, das ist im Prinzip ein Rechenzentrum, was auf EU-Ebene stehen muss. Also es kann nicht irgendwo in China beheimatet sein. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird denn so eine Cloud gesichert?
Durch den Betreiber insbesondere. Also der Betreiber schließt natürlich mit der Arztpraxis einen entsprechenden Vertrag ab. Und der Betreiber ist verpflichtet, technische und organisatorische Maßnahmen, sogenannte TOMs, zu ergreifen, um sicherzustellen, dass niemand Zugang hat zu den Servern und zu den Daten auf den Servern, die dazu nicht befugt ist. Also da gibt es entsprechende Befugniskonzepte, da gibt es Qualitätsmanagementsysteme natürlich, in denen alles genau dokumentiert ist. Da gibt es Rechtezuordnungen, also wer hat welche Rechte, wer hat Zugang zu welchen Bereichen des Servers, Passwortschutz etc. All das sind so die üblichen datenschutzrechtlichen Sicherheitsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass kein unbefugter Zugriff auf bestimmte Daten auf den Servern hat.
Jetzt hatten Sie im vorherigen Podcast gesagt, das sind sogenannte C5-Clouds. Was heißt das?
C5 ist einfach nur eine Bezeichnung für einen bestimmten Standard, für einen bestimmten Sicherheitsstandard, der hier eingehalten werden muss. Das ist der aktuelle Standard. Der wird in Zukunft dann vielleicht C6 heißen, wenn er weiterentwickelt wird. Aber das ist der Standard, der entwickelt wurde, auch durch die zuständigen Behörden, durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, in Zusammenarbeit dann auch mit der zuständigen Behörde für die EPA beispielsweise, für die Telematik-Infrastruktur, also der Gematik. Also hier haben sich die Behörden sozusagen verständigt auf einen bestimmten Sicherheitsstandard, der vorgegeben ist und der dann entsprechend einzuhalten ist.
Das heißt, wenn jetzt eine Arztpraxis oder Klinik eine Cloud benutzt, die eine C5-Standardisierung hat, dann ist er eigentlich gesichert.
Auf der sicheren Seite, ja, genau. Aber darauf muss man auch achten. Also das ist schon sehr wichtig. Wie gesagt, ich hatte es ja schon in einem früheren Podcast auch gesagt, man kann nicht einfach nur in ChatGPT Patientendaten eingeben und sich da einen Patienten-Arztbrief schreiben lassen. Das ist natürlich der datenschutzrechtliche Todsünde. Also alle Systeme, die man einsetzt, Chatbots, die man einsetzt, Systeme, Übersetzungssysteme oder auch Systeme, die helfen, Arztbriefe zu erstellen, all diese Systeme müssen Systeme sein, die dem C5-Standard entsprechen. Das ist eigentlich eine der wichtigsten Aufgaben von Arztpraxen, darauf zu achten, nur solche Systeme zu verwenden. Entweder hat man die dann auf den eigenen Servern. Nicht jedes System ist ja so extrem rechenintensiv, sondern ein Übersetzungssystem dürfte jetzt sich in Grenzen halten. Das sollte dann vielleicht auf eigenen Servern liegen. Aber auch sonstige aufwendigere KI-Anforderungen, die mit Patientendaten gefüttert werden oder auf Cloud-Servern laufen, die dürfen nur auf solchen Servern laufen, dessen Betreiber die C5-Zertifizierung hat.
Jetzt hören wir aber immer trotz aller Sicherheit, dass es Hackerangriffe gibt auf Kliniken, auf Arztpraxen. Wie kann man sich davor schützen? Was sollte man da vielleicht auch noch beachten? Was ist da rechtlich dann wichtig, wenn es einen Hackerangriff gegeben hat?
Also das ist ja ganz generell das große Thema Cybersecurity. Auch da haben wir inzwischen Verordnungen, sehr strenge Verordnungen, auch von EU-Ebene, die sicherstellen sollen und die Unternehmen auch dazu verpflichten. Beispielsweise kritische Infrastrukturen und Krankenhäuser bestimmter Größe gehören ja auch, können auch dazu gehören, aber auch Krankenhäuser außerhalb der kritischen Infrastrukturen, die sollen, und das ist genau die Idee dieser Bestimmungen im SGB Römisch 5, auch unabhängig davon, ob ich jetzt kritische Infrastruktur bin oder nicht, ich muss als Leistungserbringer im Gesundheitswesen die Sicherheit bieten, die ich auch gegebenenfalls als kritische Infrastruktur bieten muss. Das heißt, ich brauche entsprechende Spezialisten. Ich darf nur entsprechende Serversysteme nutzen, die entsprechend sicher sind. Ich muss immer updaten und so weiter und so fort. Das heißt, das Thema IT wird natürlich auch in Arztpraxen immer wichtiger. Ohne IT-Spezialist kann ich eine Arztpraxis natürlich nicht mehr betreiben.
Und wenn es jetzt zu so einem Hackerangriff gekommen ist, was mache ich dann? Also was muss ich da jetzt ganz dringend tun?
Also es kommt auch darauf an, was passiert ist. Da helfen natürlich dann auch Behörden. Ja, in der Regel oder je nach Art und Weise des Angriffes, kann man seine eigenen Systeme überhaupt nicht mehr benutzen. Ja? Oder man muss dann schnell alles runterfahren, versuchen, die Dinge zu nutzen. Das sind Aktivitäten für Spezialisten. Ja? Das ist einfach ein krimineller Akt. Das ist natürlich strafbar. Und wie man sich dann genau verhält und wie man sich dagegen wehrt, dafür hat man seine Spezialisten, dafür hat man auch sein IT-Haus. Und die helfen einem dann aus der Situation dann irgendwie rauszukommen, soweit es überhaupt irgendwie möglich ist. Aber der beste Schutz ist natürlich der präventive Schutz. Also immer auf dem aktuellsten Stand der Cybersicherheit zu sein, dass so ein Hackerangriff überhaupt nicht passieren kann. Wenn er passiert, ist es in der Regel eine mittlere Katastrophe. Und dann muss man sich helfen lassen von seinen IT-Spezialisten, von den Behörden. Das hilft nicht. Das ist einfach dann ein Unglück, ein Unglücksfall, bei dem man versuchen muss, so gut wie möglich dabei herauszukommen.
Ja, das ist das eine Thema. Das andere Thema, was wir ja auch schon besprochen haben, ist, dass die KI ja immer weiter lernt. Und ich denke, je mehr Daten da sind und auch gerade in dem großen Rechenzentrum, kann sie natürlich auch da lernen. Wer stellt diese Rechenzentren zum Lernen bereit? Sind es die gleichen wie die Cloud, in denen jetzt Daten gespeichert werden? Oder wie funktioniert das? Wie kann KI jetzt da lernen?
Also das ist natürlich ein sehr spannendes Thema, das letztendlich die sekundäre Datennutzung betrifft. Ja, wir haben ja jetzt eigentlich immer zunächst mal über die Primärdatennutzung gesprochen. Wie sicher muss das Krankenhaus, muss die Arztpraxis die Daten der eigenen Patienten speichern, verarbeiten, um die eigene Behandlung der Patienten dann auch sicherzustellen. Ja. Was Sie ansprechen, ist das Weiterlernen. Da braucht man ja so viel Daten wie möglich. Und auch da ist die Europäische Union natürlich sehr stark engagiert. Es gibt ganz neu und frisch den European Health Data Space, EHDS, also die Verordnung über den europäischen Gesundheitsdatenraum. Wir haben schon seit etwas längerer Zeit unser eigenes Gesundheitsdatennutzungsgesetz auf nationaler Ebene. Das ist schon in Vorbereitung auf diese EU-Verordnung erlassen worden. Wir haben auch Regelungen zu unserer elektronischen Patientenakte und hier wiederum Regelungen dazu, dass, wenn kein Widerspruch kommt, diese Daten möglichst anonymisiert oder jedenfalls hochpseudonymisiert auch gesammelt werden können und bereitgestellt werden können für bestimmte Projekte im Bereich der Forschung auf Antrag. Zuständig ist hier das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das BfArM. Das sammelt also die Daten, insbesondere auch die Krankenkassendaten oder die Patientendaten von den Krankenkassen in anonymisierter Weise oder jedenfalls hochpseudonymisierter Weise und stellt diese Daten dann in dieser hochpseudonymisierten, anonymisierten Form dann für Forschungsvorhaben zur Verfügung. Und es müssen aber nicht nur Forschungsvorhaben im engeren Sinne sein. Es können dann gegebenenfalls auch Vorhaben von Medizinprodukteherstellern sein, ihre KI sozusagen damit zu trainieren. Also so wird dann ein Pool geschaffen, das ist das Ziel, von Echtdaten, mit deren Hilfe man dann Forschungsprojekte durchführen kann, aber auch dann KI trainieren kann. Das ist natürlich ein gewisser Prozess, der aber sehr geordnet abläuft und bei dem sichergestellt ist, dass hier keine nicht anonymisierten oder nicht hoch pseudonymisierten Patientendaten verwendet werden, sodass die Rückverfolgbarkeit auf den einzelnen Patienten praktisch ausgeschlossen ist. Aber das große Ziel ist da und die rechtlichen Bestimmungen dafür sind vorhanden, dass wir solche großen Datenpools mit Echtdaten haben, mit denen man dann wieder KI zum Beispiel sehr gut trainieren kann. Denn je besser die Daten, desto besser die KI und je schlechter die Daten, desto schlechter die KI.
Jetzt fehlt noch ein weiteres Thema, nämlich das Arbeitsrecht. Man kann sich ja auch vorstellen, dass die KI zur Überwachung von Angestellten verwendet werden kann oder auch Dienstpläne, die man damit machen kann. Das ist sicher auch einfacher, die KI die Dienstpläne machen zu lassen, als je nachdem, wie viel da involviert sind, also für wie viele Angestellte man das machen muss und was gilt es jetzt da aber zu beachten?
Unsere KI-Verordnung, unser AI-Act, ist auch ein kleines bisschen Arbeitsrecht geworden. Ich hatte ja schon im früheren Podcast gesagt, Medizinprodukte und sonstige spezifisch regulierte Produkte sind nicht die einzige Kategorie von Hochrisiko-KI-Systemen. Es gibt noch weitere Kategorien von Hochrisiko-KI-Systemen. Dazu gehören Gesichtserkennungssysteme oder es gehören beispielsweise auch Systeme dazu, mit denen Bewerbungen analysiert und ausgewählt werden. Also der Einsatz von KI zur Auswahl von Bewerbern bedeutet, dass diese KI auch eine Hochrisiko-KI ist und damit nur dann, erst dann auf den Markt gebracht werden kann, wenn sie CE-zertifiziert ist, also ein Konformitätsbewertungsverfahren nach der KI-Verordnung durchgeführt hat oder durchlaufen hat, bestanden hat und dadurch sichergestellt worden ist, dass diese Bewerbungssoftware auch tatsächlich richtig funktioniert und allen gesetzlichen Anforderungen entspricht. Und insofern ist KI-Recht teilweise auch Arbeitsrecht. Es gibt darüber hinaus noch Regelungen im Betriebsratrecht. Wir haben jetzt bei den Arztpraxen nicht so viele Betriebsräte, aber im Krankenhausbereich etwa, dass Betriebsräte auch darüber informiert werden müssen, ob KI zur Überwachung von Arbeitnehmern eingesetzt wird oder nicht. Und also das ist auch ein Mitbestimmungsthema. Das ist aber ein nationalrechtliches Thema, weil das nationales Arbeitsrecht dann berührt. Aber KI hat auch viele arbeitsrechtliche Auswirkungen und auch ist auch in vielerlei Hinsicht hier reguliert.
Ja, also das heißt, Erstellung von Dienstplänen und so, das dürfte dann aber kein Hochrisikomedizinprodukt sein, ne?
Erstellung von Dienstplänen, das sehe ich jetzt nicht, dass das ein Hochrisikosystem ist. Irren ist menschlich, Irren ist auch KI-lich, wenn man so will. Und wenn halt beim Dienstplan mal was schief geht, dann ist es sicherlich ärgerlich. Der Arbeitgeber selber hat dann auch ein großes Interesse daran, nur solche Systeme zu verwenden, die hier richtig und sauber und gut funktionieren. Aber das ist keine regulierte KI. Jeder Arbeitgeber hat natürlich ein Interesse daran, eine KI zu kaufen, die gut funktioniert und sich entsprechende Gewährleistungen geben zu lassen. Und dann kann man natürlich auch schauen, gibt es da sonstige Zertifizierungen für diese KI? Wie funktioniert die? Das ist so wie bei allen anderen Produkten dann auch. Dann vergleicht man eben, schaut, welches ist besser, welches ist schlechter oder welches passt besser. Da ist man dann sozusagen im rein privaten oder beruflichen, geschäftlichen Bereich, wo man eben schauen muss, dass die Tools, die Werkzeuge, die man verwendet, die Mittel, die man einsetzt, halt möglichst gut funktionieren. Aber reguliert wäre ein Dienstplan, eine Dienstplan-KI nicht.
Sind wir jetzt mal im Team und da ist natürlich die nächste Frage, wen kann die KI im Team ersetzen? Oder werden wir alle irgendwann von der KI ersetzt? Und wie gehen wir mit solchen Fragen um?
Das sind natürlich die ganz, ganz großen Fragen, die sich berechtigterweise stellen. Also da muss man kein Verschwörungstheoretiker sein, um sich diesen Fragen zu stellen. Denn wir haben ja im ersten Podcast gesehen, wir haben jetzt Software, wir haben den Maschinen unser logisches Denken beigebracht. Und unser logisches Denken ist eigentlich unsere schärfste Waffe, um unser Leben zu bewältigen, um auch überlegen zu sein. Und wir haben jetzt, indem wir den Maschinen unser logisches Denken beigebracht haben, unser logisches Denken mit deren Denkkapazitäten, Rechenkapazitäten verknüpft. Das ist natürlich schon eine gewaltige Power und eine große Herausforderung für uns insgesamt als Menschen. Man sollte da schon einen gesunden Respekt davor haben, einfach nur die Dinge so abtun, zu sagen, ja, die Menschen werden, oder jedenfalls in Berufen, darum geht es ja, KI wird nie Menschen ganz ersetzen können. Das muss man möglicherweise differenziert sein sehen. Also es wird viele berufliche Bereiche geben, in denen die KI irgendwann mal besser sein wird. Und dann, das Einzige, was da noch bleibt, ist die menschliche Aufsicht über KI. Also die Frage, ob wir ersetzt werden oder nicht, die ist differenziert zu beantworten. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir sind ja nicht unbedingt geboren, um zu arbeiten. Und je mehr Maschinen uns Arbeit abnehmen, umso besser. Dann ist jetzt dann nur noch die Frage, wie verteilt man dann sozusagen die Gewinne aus dieser Arbeit? Und dann sind wir bei dem Thema Verteilung und die Frage, hat unser guter alter Karl Marx dann irgendwann doch noch recht, dass wir kein privates Eigentum mehr brauchen, um zur Arbeit zu motivieren. Also da stellen sich in der Tat sehr, sehr große Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen und wo wir nicht einfach so sagen können, ach ja, wir werden schon nicht ersetzbar sein. Es wird neue Themen geben, neue Fragen geben, in Zusammenhang insbesondere mit menschlicher Aufsicht. Es wird sich auch herausstellen und zeigen, wie gut die KIs dann wirklich sind. Wir alle machen ja die Erfahrung, dass wir bei Chatbots landen, in irgendwelchen Hotlines landen und da nicht mehr rauskommen, nicht zum Ergebnis kommen und keinen menschlichen Ansprechpartner mehr bekommen, um irgendwas zu bestellen, um irgendwas abzubestellen, um irgendwas zu ändern. Da verzweifelt man dann schon auch. Also der Wunsch nach einem menschlichen Ansprechpartner, der ist vielleicht dann in Zukunft auch wieder nicht zu unterschätzen. Wir müssen schauen, wo die Entwicklung hingeht. In der Regel liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte und es gibt eine Mischung. Manchmal ist die KI besser, manchmal ist der Mensch besser. Ich würde einfach nur sagen, gut, dass wir beides haben. Und ersetzen wird uns die KI als Menschen hoffentlich nicht. Wir werden als Spezies weiterhin erhalten bleiben. Und wir müssen eben schauen, wie wir jetzt mit diesem Geist, den wir aus der Flasche gelassen haben, umgehen.
Ja, ich glaube, da wird sich in Zukunft noch einiges tun. Da werden wir vielleicht auch noch den ein oder anderen Podcast dazu hören. Aber das war jetzt erstmal unsere kleine Serie zum Thema KI in der Medizin. Und damit sind wir mit dem Podcast KI als Unterstützung im Medizinbetrieb, Chatbots, KI, Arbeitsrecht, Cloud und IT-Sicherheit jetzt auch erstmal am Ende. Und ich fasse noch mal kurz zusammen. Also die Clouds, die sind eben ganz wichtig, weil wir brauchen, um das alles, was wir jetzt über die KI-Anwendungen erfahren, was wir da bekommen können, brauchen wir einfach große Rechenzentren, die das Ganze speichern, und das sind eben diese Clouds. Und diese riesigen Speicherkapazitäten, die können halt eben nicht in der Praxis oder auch in Krankenhäusern direkt vor Ort sein, und deswegen gibt es eben da spezielle Rechenzentren, und die werden dann zertifiziert. Und da ist es eben wichtig für alle Betreiber, dass sie darauf achten, wenn sie ein System verwenden, bei dem Daten eingespeist werden von Patienten und zur Diagnose, zur Behandlung und was auch immer, oder auch nur um einen Arztbrief zu erstellen, dann ist es wichtig, dass eine sogenannte C5-Zertifizierung stattgefunden hat. Das ist nämlich der zurzeit geltende Sicherheitsstandard für eben diesen notwendigen Rechenzentrum, um die ganzen Daten sicher aufzubewahren. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass der Datenschutz gewährleistet sein muss, und dafür müssen wir auch sorgen. Und es ist ganz wichtig, Patienten entsprechend aufzuklären und auch unterschreiben zu lassen, damit sie wissen, wo ihre Daten gespeichert werden, wie das Ganze geregelt ist. Das ist natürlich nicht immer ganz so einfach, das alles auch wirklich durchzulesen und zu verstehen. Das ist wirklich manchmal nicht einfach, aber da müssen wir uns schon auf die Betreiber verlassen. Und es ist auch wichtig für uns als Betreiber, ich spreche jetzt da für meine Kollegen, für die Ärzte und natürlich auch für die Krankenhäuser, dass wir uns an die entsprechenden Sicherheitssysteme halten, dass wir die strengen Verordnungen wirklich auch nutzen, und für die Sicherheiten eben auch ganz wichtig, dass wir die IT haben. Wir brauchen diese Cyber Security, die schützt uns auch vor Hackerangriffen, und dafür haben wir eben auch IT-Spezialisten. Wir sind ja angehalten, in Praxen und auch in den Krankenhäusern nur spezielle Systeme zu verwenden, damit eben kein Hacker da reinkommt. Wir müssen dafür sorgen, dass das immer auf dem neuesten Stand ist. Alles, was kommt an Updates, muss gemacht werden. Jetzt haben wir natürlich auch überlegt, wenn wir so ein Rechenzentrum haben mit riesigen Daten, wie kann das auch der KI helfen, damit sie weiter lernen kann? Und auch da gibt es natürlich verschiedene Gesetze, unter anderem das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, und wir haben auch eine elektronische Patientenakte. Da ist es so, wenn Patienten nicht widersprechen oder auch in diesen ganzen Gesetzen, dass das BfArM diese Daten sammeln kann und anonymisiert, und zwar hoch anonymisiert für Forschung oder auch für das KI-Training von Medizinprodukten zur Verfügung stellen kann auf Antrag. Also das geht nicht einfach so automatisch, das muss beantragt werden. KI geht natürlich auch ins Arbeitsrecht, und das ist auch nochmal wichtig, dass es da spezielle Sachen gibt, wenn es um Überwachung geht von eben Personen oder auch über Gesichtserkennungssystem oder Ähnliches, muss zum Beispiel auch der Betriebsrat informiert werden, und auch das müssen natürlich die Arbeitnehmer wissen, was da passiert. Wenn es jetzt nur darum geht, irgendwelche Dienstpläne mit KI zu erstellen, dann ist das natürlich wieder ein ganz anderes Sicherheitssystem, was wir da machen können. Die letzte große Frage: Wird die KI uns irgendwann ersetzen? Sagen wir mal so, wir gehen mal davon aus, dass Menschen und KI zusammenarbeiten müssen. Wir haben den Maschinen jetzt unser logisches Denken beigebracht, und es ist sicher auch gut und wichtig, dass wir das haben und dass wir da natürlich nochmal sehr, sehr viele Möglichkeiten haben. Aber letztendlich denke ich, es ist für uns auch wichtig, dass wir die Aufsichtspflicht weiterhin haben und dass wir natürlich als Menschen so nicht zu ersetzen sind. Ja, lieber Herr Professor Dettling, ganz herzlichen Dank für diese informativen Podcasts zum Thema KI in der Medizin aus juristischer Sicht. Also war echt super.
Freut mich. Ich danke Ihnen.
Ja, aber rund um Schmerz- und Palliativmedizin finden Sie viele weitere interessante Podcasts in unserer Mediathek. Und zudem erscheinen alle 14 Tage donnerstags neue Podcasts mit spannendem Inhalt. Abonnieren Sie uns, damit Sie nichts verpassen. Hören Sie rein, sagen Sie es weiter. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, die uns zuhören. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie interessiert, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Schmerzmedizin konkret. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns über Ihre Nachricht an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch in den Shownotes. Dieser Podcast dient der Information und ersetzt nicht das Gespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt.